Hallo!
Hallöchen!
Wir sind Josie und Anne und das ist der Podcast Medienbildung to go, der Podcast zum Studiengang.
Bevor wir in das Thema starten, wollen wir wieder unser Tool der Folge vorstellen. Heute handelt es sich um Canva. Canva ist eine Website oder auch, ich habe vorhin erfahren, das ist auch eine App.
Mhm.
Und da kann man Poster erstellen, man kann Präsentationen erstellen, man kann Newsletter erstellen, also man kann sehr viel Designerisches erstellen. Und dann auch für den Unterricht nutzen oder auch die Schüler erstellen etwas und präsentieren es den anderen. Also es ist eine schöne und auch moderne Seite, also wenn es vor allem um die Logos geht und die Designs, so als Alternative zu PowerPoint beispielsweise.
Absolut, ja.
Ja, genau.
Und vor allem gibt es viele schöne, moderne, das ist ein gutes Stichwort eigentlich, Vorlagen für alles Mögliche. Sei es Lebenslauf, sei es Präsentation, Poster. Und ich denke, das kann man sehr vielseitig auch für den Unterricht nutzen.
Ja, genau. Und alles Weitere dazu findet ihr natürlich wieder in unserer Toolbar.
Genau.
Wie ihr sicher schon im Folgentitel gelesen habt, geht es heute um Fake News. Und damit würde ich auch gleich einsteigen mit einer kleinen Definition. Nämlich Fake News sind Falschmeldungen von oftmals manipulierenden Nachrichtenseiten.
Ja, wir haben ja eben schon in der Vorbesprechung der Folge drüber gesprochen, dass ich diese Definition ein bisschen mangelhaft finde.
Auch ein bisschen mager, ja.
Ein bisschen mager und vor allem... Also wir haben es ja auch schon mal in der Folge anklingen lassen. Ich habe ja meine Examensarbeit über ein ähnliches Thema geschrieben und hatte auch schon eine Hausarbeit über Fake News. Also ich habe mich im Studium öfter mit diesem Thema beschäftigt.
Bestens vorbereitet.
Ja, tatsächlich. Meine Hausarbeiten liegen auch vor mir in meinem Laptop geöffnet. Mir fehlt in dieser Definition tatsächlich etwas. An dem ersten, woran ich mich störe, ist das Falschmeldungen. Weil ich finde schon, dass man man eigentlich differenzieren muss, zumindest minimal zwischen Fake News und Falschmeldungen. Weil sicherlich sind Fake News Falschmeldungen, aber nicht jede Falschmeldung ist ein Fake News.
Ja.
Und vielleicht gehen wir da, um diese begriffliche Klärung nochmal vorzunehmen, über die einzelnen Bestandteile von Fake News. News natürlich, Nachrichten, also Berichte über aktuelle Ereignisse, die sich an die Öffentlichkeit richten und ja in der Regel über klassische Medien verbreitet werden.
Ja.
Der Rezipient, also wir, erwarten von Nachrichten eigentlich ein hohes Maß an Objektivität und faktische Korrektheit. Gehst du damit? Ja.
Ja, natürlich.
Diesen Aktualitätsbezug, den finden wir auch bei Fake News wieder. Also meistens ist die verbreitete Information von gesellschaftlicher Wichtigkeit und erregt dadurch Aufmerksamkeit. Und das Wichtige jetzt ist ja das Attribut Fake. Und man hätte ja auch False News sagen können.
Ja.
Und da wäre das 1:1 die Übersetzung für Falschnachrichten, Falschmeldungen. Und Fake meint ja aber gefälscht. Also Fake verweist auf einen intentionalen Akt der Täuschung. Also Fake News werden getarnt als etwas mit hoher Objektivität und faktischer Korrektheit, bewusst an die Öffentlichkeit lanciert, um halt als Falschnachricht, als Falschmeldung verbreitet zu werden. Also diese Täuschungsabsicht ist so eines dieser Kernmerkmale von Fake News, die sie auch von manchen Falschmeldungen unterscheiden, weil es gibt ja auch sowas wie Zeitungsenden. Oder Hoaxe oder einfach Falschmeldungen, die dann fälschlicherweise verbreitet wurden und dann möglicherweise korrigiert werden.
Weil man es vielleicht auch nicht besser wusste
zu dem Zeitpunkt. Ja. Und sowas sind keine Fake News per se.
Und da steht ja auch dann keine manipulative Absicht beispielsweise hinter. Also
vielleicht sollten wir das nochmal festmachen hier an der Stelle, dass es zwei wichtige Punkte von Fake News gibt, zwei wichtige Charaktereigenschaften. Das ist einerseits dieser Aktualitätsbezug. Und auf der anderen Seite halt diese Täuschungsabsicht und die ist unverzichtbar.
Okay. Und wie stehst du dazu, dass es nur Nachrichtenseiten sind? Also hier wird ja auch erwähnt, Falschmeldung von oftmals manipulierenden Nachrichtenseiten. Es können ja auch Fake News von beispielsweise Privatpersonen verbreitet werden. Wie stehst du dazu?
Also viele Fake News werden ja über Social Media verbreitet. Und da muss es kein Nachrichtensender sein, der das verbreitet, sondern es kann halt auch eine einzelne Person sein, die damit beginnt. Ich habe tatsächlich auch schon von der Unterscheidung von Fake News hinsichtlich Fake News als Genre und auf der anderen Seite Fake News als Label gelesen. Okay. Und das würde zum Beispiel auch mit dieser Definition nicht zusammenpassen. Fake News als Genre versteht sozusagen das, was ich eben erklärt habe, also die vorsätzliche Herstellung von pseudo-journalistischen Falschmeldungen, Falschinformationen und Fake News als Label, Fake News als Label bezeichnet sozusagen die strategische politische Instrumentalisierung des Begriffs zur Diskreditierung von klassischen Medien. Hm. Man hört, das hat ja Donald Trump total geprägt, dass er zu den klassischen Massenmedien Fake News gesagt hat.
Ja.
Und diese Verwendung des Begriffs greift man halt mit dieser Bezeichnung Fake News als Label
auf. Wenn wir jetzt gerade schon geklärt haben, was Fake News sind, wie entstehen die oder warum entstehen denn Fake News überhaupt?
Ich glaube, da kann man verschiedene Dinge anführen.
Hm.
Darauf kommst du gleich sicher auch nochmal zurück.
Hm.
Ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil von dem Warum geht in die politische Richtung.
Ja.
Für den Wahlkampf, zur Diskreditierung von politischen Wahlkampfgegnern oder um Themen groß zu machen.
Mhm. Da hatte ich mir auch rausgesucht, es gibt vor allem die Manipulation als Hauptgrund, weshalb überhaupt Fake News entstehen. Wie du schon sagtest, zum Beispiel für die politische Manipulation, aber auch zum Beispiel um Unsicherheiten und die Unzufriedenheiten von Menschen aufzugreifen, um diese, dann in Meinung zu bestärken oder sie in eine andere Richtung zu lenken, was halt auch wieder Manipulation wäre.
Genau, ich erinnere mich, ich habe meine Arbeiten ja gerade vor mir liegen, dass ich in der einen Hausarbeit eine Unterscheidung nochmal aufgemacht habe hinsichtlich der Funktion von Fake News und der Wirkung sozusagen und dass ich dann auf die Unterteilung von Ethan Zuckerman aus dem Jahre 2017 zurückgegriffen habe, der zwischen Fake News als False Balance, Propaganda und Desinformation unterschieden hat und damit auch irgendwie die Arten von Fake News definiert hat und charakterisiert hat. Mit False Balance meint er zum Beispiel, dabei handelt es sich weniger um gefälschte Nachrichten, sondern halt vielmehr um eine nicht der Realität entsprechende Darstellung der Gewichtung von Positionen in medialer Berichterstattung oder halt auf sozialen Medien. Und darunter versteht er sowas wie, dass wenn Social Bots oder Fake-Profile bestimmte Inhalte im Netz verstärken und damit Reichweite generieren, genau, und halt dadurch die Themen, die möglicherweise auf sozialen Medien und im Netz eine große Reichweite erhalten, werden dann in massenmedialer Berichterstattung aufgenommen und dann kriegen sie nochmal eine größere Reichweite.
Und da wären wir jetzt auch wieder bei dem Thema Algorithmen durch diese Social Bots, wie du schon sagtest, weil die ja durch Algorithmen gesteuert sind und dann das besonders verstärken und
ja. Ja, da hast du recht. Was ich hieran ein bisschen verwirrend finde, der Zuckerman schreibt ja selbst, dass bei False Balance es sich nicht unbedingt um gefälschte Nachrichten handeln, was dann allerdings nicht ganz passt zu der Definition von Fake News. Allerdings verstehe ich trotzdem, dass er das hier als Form mit aufführt, weil es ist auch dieses Trubel machen um ein Thema, wo eigentlich gar kein Trubel ist, sondern dieses künstliche Hervorrufen dieses Trubels, da verstehe ich, dass das mit dazugehört irgendwie.
So als Unterart.
Ja. Als Unterart sozusagen, genau. Dann die zweite Art, Propaganda, bezeichnet die systematische Beeinflussung politischer Einstellungen und Ansichten. Wir hatten ja eben schon mal den Namen Donald Trump. Der hat das ganz gerne gemacht. Also der hat oft darauf zurückgegriffen, dass er halt in seinen Wahlkämpfen Fake News via Social Media als Propagandamittel verbreitet hat.
Ja, dadurch war er auch dann auch viel im Gespräch. Ja.
Genau, dadurch war er viel im Gespräch. Er hat Stimmung gemacht natürlich irgendwie und hat seine Wähler manipuliert. Ich habe zum Beispiel gelesen, das muss ich jetzt auch nochmal raussuchen, einfach weil ich mir nicht ganz sicher bin, was es jetzt genau war. Genau, und ich habe es gefunden. Also solche Dinge wie Hillary Clinton betreibe ein Kinderpornoring, getarnt als Pizzeria. Oder was jetzt auch im Kampf gegen Joe Biden rumging, dass der Joe Biden pädophil sei. Also all solche Dinge, die dann gestreut wurden, um Hetze zu machen und um Propaganda für ihn selbst zu streuen.
Und auch ein bisschen um Hass dann zu vermitteln, ja.
Genau, das ist dann das Nächste. Und gerade das Problem an dieser Fake-News-Propaganda ist ja, dass sie die Möglichkeit eines legitimen Meinungsbildungsprozesses eigentlich untergräbt, weil es keine faktisch korrekten Informationen gibt. Und das halte ich für sehr problematisch. Und genau, die dritte Art von Fake-News bilden dann die Desinformation, die dritte Unterart nach diesem Zuckermann. Also einfach gefälschte Informationen, die man als Zermürbungstaktik sozusagen bezeichnen kann. Hierbei handelt es sich um Informationen, deren Wahrheitsgehalt schwer oder gar unmöglich einzuschätzen ist.
Hm.
Oder aber Informationen, die einfach nur dazu dienen, die Massenmedien als Lügenpresse abstempeln zu können.
Hm.
Genau. Die Gefahr an dieser Art ist natürlich, dass sie die Glaubwürdigkeit von klassischen Medien untergräbt.
Ja.
Das ist auch wieder, genau, und damit einhergeht dann so ein Vertrauensverlust in die Massenmedien, der natürlich auch sehr problematisch sein kann, werden kann.
In der Vorbesprechung sind wir ja gerade schon auf das Thema gekommen. Du hast ja gesagt, Fake News haben einen bestimmten Wortschatz, bestimmtes Narrativ, einen bestimmten sprachlichen Aspekt. Ja, wie sieht es denn da jetzt genauer aus?
Ja, genau. Das war tatsächlich auch einer der Kapitel, die ich in der Hausarbeit für Medienwirkung super spannend fand. Und zwar mediale Berichterstattung, also klassisch in den Massenmedien, nutzt natürlich sprachliche Strategien wie Framing oder bestimmte Metaphern oder halt die Einbettung von Informationen in Narrative, um eine bestimmte Bewertung bzw. eine bestimmte Interpretation von Inhalten mitzuliefern. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass Fake News versuchen, sich als richtige Nachrichten darzustellen.
Ja.
Und deswegen machen sich auch die Verfasser von Fake News diese sprachlichen Strategie zu eigen. Durch den Einsatz dieser Narrative oder durch den Einsatz von Frames und Metaphern wird ein Interpretationsrahmen geschafft und damit eine bestimmte Wahrnehmung forciert. Und damit wird eigentlich eine objektive Betrachtung der Inhalte nicht mehr möglich. Was ich super spannend fand, war sowohl das mit den Narrativen als auch das mit den Metaphern. Auf das mit den Frames würde ich jetzt nur kurz eingehen, weil Framing-Theorie ist gerade in der Medienwirkung recht
groß.
Und da würde ich jetzt ungern was Falsches sagen, weil ich habe mich zwar ein bisschen mit beschäftigt, aber halt auch nicht total umfassend. Mit den Metaphern, also weißt du ja sicher, was eine Metapher ist,
ja, klar.
Aus dem Deutschunterricht, genau. Metaphern werden dann verwendet, wenn zwei Konzepte miteinander in Verbindung gebracht werden. Und was ich halt super, super spannend fand, was mir aber auch nie aufgefallen ist, auch in der normalen medialen Berichterstattung, ist das Wort Flüchtlingswelle. Das war ja gerade 2016 total groß und überall. Und was aber mit diesem Begriff einhergeht, durch diese Metapher der Welle Konnotation, finde ich total interessant. Weil Welle, eine Welle überschwemmt einen, Welle, Flut, Massen, etwas, was Zerstörung bringt, was wütet. Das sind eigentlich Begriffe, die du mit Welle assoziierst, die so in diese Assoziationskelle mit Welle gehören.
Ja.
Und da ist es ja eigentlich total problematisch, das mit dieser Situation zu vergleichen. Es passt sicherlich irgendwo, das möchte ich gar nicht. Dass da eine gewisse Parallele besteht, würde ich gar nicht dem absprechen. Aber es macht natürlich was mit den Menschen, wenn mit diesem Begriff umgegangen wird in diesem Kontext.
Ja, stimmt schon. Wenn man Flüchtlingswelle hört, dann denkt man automatisch ganz, 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 ganz viele.
Ja. Etwas, was uns überschwemmen wird. Ja. Etwas, was wir nicht handhaben können. Etwas, was Zerstörung bringt. Und es ist eigentlich total interessant, dass etwas, mit dem man ja umgehen musste und eine Herausforderung, der man begegnen musste, dass dann so ein Begriff genutzt wird, der die Menschen eigentlich unterbewusst Angst machen kann, fand ich total spannend.
Das fällt ja auch nicht so aktiv auf.
Es fällt nicht aktiv auf, genau. Es ist etwas, was du gar nicht so bewusst wahrnimmst.
Spannend auf jeden Fall.
Und auch das mit den Narrativen finde ich sehr spannend, weil auch das ist etwas, was gar nicht so auffällt. Aber gerade bei Fake News, aber halt auch bei Verschwörungstheorien, also das ist gleich eine schöne Überleitung wahrscheinlich, werden Narrative verwendet, die uns irgendwie liegen. Also die wir mögen, weil wir sie kennen. Und sei das das Narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär oder halt das ganz, ganz alte Narrativ, was wir eigentlich alle kennen aus Märchen, Gut gegen Böse. Die kleine Gruppe Gute, die sich gegen das große Böse stellt. Und das Böse ist die Regierung, die die ganze Kraft hat. Und eine kleine Gruppe an Guten stellt sich jetzt dagegen und im Endeffekt wird das Gute gegen das Böse siegen. Das ist eine Geschichte,
Die
kennt man von, und wenn man etwas, wenn einem etwas vertraut ist, ist man möglicherweise auch gewillter, dem dann zu glauben. Und ich finde es sehr spannend, dass sich so Fake News, aber auch Verschwörungstheorie Theorien sich genau das zu eigen machen, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen letztendlich.
Und auch um irgendwie Sympathie aufzubauen.
Ja, natürlich, genau. Das ist auch ein guter Punkt. Natürlich, wenn du dieses Tellerwäscher zum Millionär, das ist eine Geschichte, natürlich ist der dir sympathisch. Der hat ja was geschafft. Und das ist so the American Dream.
Und man kriegt auch irgendwie dieses Bild im Kopf, ja, das kannst du auch schaffen, wenn du dich nur anstrengst. Also es ist auf jeden Fall auch gefährlich, wenn man das so hört.
Absolut, ja. Was sind denn Verschwörungstheorien genau? Ich glaube, du hattest das rausgesucht.
Also Verschwörungstheorien versuchen vor allem besondere Ereignisse in der Welt mit Verschwörungen zu erklären. Diese sind halt auch meist eindeutige Antworten oder sie sind halt auch, wie du schon sagtest, in Gut und Böse eingeteilt. Es gibt immer etwas Gutes, es gibt was Böses. Und das Interessante daran ist auch, dass Verschwörungstheorien nicht immer schlüssig sind ineinander und sie auch manchmal im Widerspruch zueinander stehen. Aber eines der großen Merkmale ist ja, dass sie wirklich versuchen, Antworten zu finden, eindeutig sein wollen und vor allem auch einfache Antworten zu finden in dieser komplexen Welt. Also beispielsweise, wenn wir jetzt um Corona, wenn wir von Corona reden beispielsweise, ja, die Impfung ist böse, weil da sind kleine Mikrochips von Bill Gates oder sowas drauf, die uns alle kontrollieren wollen.
Wusstest du es nicht?
Nee, noch nicht. Und ja, es gibt ja ganz viele von solchen Verschwörungstheorien. Mhm. Oder wie beispielsweise, ja, die Amerikaner waren gar nicht auf dem Mond. Das war einfach nur in einem Filmstudio aufgenommen worden, weil wie hätten sie sonst da hochkommen sollen? Wieso weht da ein bisschen Wind oder warum weht die Fahne? Also da versucht man wirklich ganz einfache Lösungen.
Für komplexe Probleme.
Ja, genau.
Verstehe ich. Glaubst du denn, dass das ein Problem ist, was jetzt erst durch soziale Medien hervorgerufen wurde?
Also ich denke, dieses Phänomen gab es auch schon deutlich vorher. Also wenn man schon allein im Mittelalter schaut, wo ja dann wirklich wissenschaftliche Befunde kamen und niemand hat es geglaubt. Aber ich denke, vor allem durch die sozialen Medien, vor allem durch das Web 2.0 wird es bestärkt. Also man hat ja deutlich mehr Freiheiten, was den Austausch angeht. Man steckt dann in den Bubbles fest beispielsweise, wo es sich dann auch nochmal verstärkt und man noch mehr neue Theorien bekommt. Also ich denke wirklich, dass es in diesen sozialen Netzwerken erhöht wurde. Also, dass man da mehr findet.
Ja, ich denke auch, also du hast gerade drei Punkte angesprochen, die ich alle drei sehr wichtig finde. Erstens die Möglichkeit, die jetzt halt das Web 2.0 gibt. Also das, also wie war es denn davor? Klar, da waren Verschwörungstheorien vielleicht in Subkulturen, aber was für eine Möglichkeit hatte denn ein Verschwörungstheoretiker, um seine Theorien mit der Welt zu teilen? Weil kein Verlag hat das doch, also zumindest kein seriöser Verlag würde das veröffentlichen. Es kommt auch nicht in die Massenmedien. Also da hat er eigentlich kaum eine Chance, außer ja, Selbstverlag, Self-Publishing oder sowas.
Entweder selber Flyer irgendwie machen oder wirklich in seinem Umfeld dann diese Verschwörungstheorien zu verbreiten und das wird dann weiter fortgetragen. Aber es kommt dann immer drauf an, springen die Menschen drauf an oder nicht.
Genau, und jetzt geht's halt super leicht. Also jeder kann einen eigenen Blog gründen, jeder kann Videos ins Internet stellen oder Tweets auf Twitter posten. Also das ist halt super einfach geworden, eine alternative Theorie mit einem größeren Publikum zu teilen. Und dann den zweiten Punkt, den du genannt hast, den ich auch sehr wichtig finde, sie finden seines ihresgleichen auf den sozialen Medien. Also wir haben durch soziale Medien haben Verschwörungstheoretiker eine Austauschplattform bekommen und eine Möglichkeit gefunden, Bestätigung zu finden.
Ja.
Dann möglicherweise auch verstärkt durch so eine Echokammer. Dann wird es natürlich noch gefährlicher.
Ja.
Wer wissen möchte, was genau eine Echokammer ist, kann gerne in unsere Folge dazu reinhören. Und das, genau, das wäre dann der dritte Punkt, den du eben genannt hast, den ich auch sehr wichtig finde, halt, dass es dadurch nochmal verstärkt wird.
Und es dann auch gefährlicher wird. Ich meine, wenn wir wirklich bei der Impftheorie bleiben und viele sich dadurch nicht impfen beispielsweise, also es kann ja ganz viele unterschiedliche Gründe haben, aber wenn man dann eher solchen Verschwörungstheorien glaubt und es deswegen lässt, ist dann auch gefährlich, weil man ja dann die Massenimmunität hinunterspielt beispielsweise, also hinunterdrückt oder sie da gar nicht überhaupt zustande kommt. Ja, und dadurch halt auch wirklich Menschen dann sterben können.
Also ich würde meine Frage, die ich eben gestellt habe, glaube ich auch mit Nein beantworten. Ich denke aber, dass sich die Sichtbarkeit enorm erhöht hat durch soziale Medien und möglicherweise auch die Anzahl an sich, einfach aus dem Grund, also auch die Anzahl an sich der Leute, die möglicherweise daran glauben, einerseits, weil sie halt verfügbar sind und man sie leichter, also ich meine, wie leicht kann ich mich auf Telegram anmelden?
Ja.
Wie leicht kann ich auf YouTube nach diesem, so diesem glatzköpfigen, weißt du, welchen ich meine? Es gibt so eine Verschwörungstheoretik auf YouTube. Attila Hildmann? Nee, der war auf Telegram.
Aber ich glaube, der hat Haare.
Ja, also ich bringe gerade auch die ganzen Namen durcheinander. Ich bin da nicht so...
Also gibt es ja wirklich dann ganz präsente viele. Namen.
Genau. Ich habe es gefunden. Heiko Schrang hieß er. Oder auch Ken Jebsen. Das sind auch so bekannte Verschwörungstheoretiker, die sich auf YouTube zum Beispiel rumtreiben.
Hm.
Und ich denke, durch diese Erhöhung der Sichtbarkeit hat sich möglicherweise auch die Zahl erhöht, die jetzt daran glauben. Weil wenn du etwas ganz oft begegnest, bist du möglicherweise auch gewillter, dem zu glauben.
Ja.
Und was sich sicherlich in den letzten Jahren auch entwickelt hat, ist so eine gewisse Politikverdrossenheit und einen Vertrauensverlust möglicherweise auch in die...
Und da hat man auch wieder so einen Ansatzpunkt, weshalb man dann Verschwörungstheorien glaubt.
Genau, und warum man überhaupt nach ihnen sucht.
Ja.
Weil die alternative Antwort ist ja nur eine Google-Suche entfernt.
Mhm.
Und ich glaube, dadurch hat sich möglicherweise auch tatsächlich die Zahl an Verschwörungstheoretikern in der letzten Zeit, in den letzten Jahren erhöht, obwohl ich ja keine genauen Zahlen kenne.
Was ich zum Beispiel auch gelesen habe, ist, dass wenn man sich selber informiert, das ist so ein psychologischer Effekt, dass man dann eher gewillt ist, auch daran festzuhalten und zu glauben, weil man ja selber es herausgefunden hat. Und das versuchen die auch bei, beispielsweise in Telegram-Gruppen, ganz oft, die schicken Links rein, damit man sich beliest und dann kommen auch immer solche Sprüche, naja, du hast ja selber rausgefunden und so weiter und so fort. Und dadurch steigt dann auch diese Vertrauenswürdigkeit für die Anhänger.
Absolut, auch allgemein diese Sprache, die ich verwende. Ich habe in der Examensarbeit in einem Kapitel mir die Titel dieser YouTube-Videos angeschaut und da ging es auch, erkenne die Wahrheit.
Ja.
Das ist die ganze Wahrheit über. Und allein solche Titel machen ja schon einen, triggern ja möglicherweise schon etwas.
Aber es ist halt auch wieder, da sieht man auch wieder diesen Punkt mit dieser, wir kennen die ganze Wahrheit, obwohl es gar nicht möglich ist, alles zu wissen, beispielsweise. Ja. Also wirklich einfache Lösungen für eine komplexe Welt.
Und wenn wir aber gerade über psychologische Effekte sprechen, würde ich gerne den noch anführen, den ich in der letzten Folge zu Fake News angesprochen habe, wo mir, nee, nicht zu Fake News, zu
Algorithmen und
zu Filterblasen angesprochen habe, wo mir aber leider der Name nicht eingefallen ist, und zwar der Backfire-Effekt. Nämlich, wenn man Menschen, die an solche alternativen Theorien glauben, mit unserer Wahrheit begegnet oder mit wissenschaftlichen Fakten, kann es sein, dass wir ihre Meinung nur verstärken, weil sie sich halt angegriffen fühlen und sozusagen ihre Position durch den Widerstand nochmal stärken. Und das Ganze bezeichnet man in der Psychologie als Backfire-Effekt. Das war der Begriff, der mir in der letzten Folge gefehlt hat.
Dann haben wir es jetzt auch
nachgeholt, genau. Ein Aspekt, den ich auch sehr gefährlich finde an diesen beiden Phänomenen, also sowohl an Fake News als auch an Verschwörungstheorien. Allerdings hängt das auch sehr mit den Filterblasen und den Echokammern dann wieder zusammen, ist dieser Aspekt, dass so ein gemeinsamer Glaube an eine Wahrheit auch die Gruppenidentität stärkt. Also wenn wir alle gemeinsam in einer Echokammer an etwas glauben, das uns gegenseitig bestärken, weil wir hören ja nur unsere eigene Meinung in dieser Echokammer, entstehen Teilöffentlichkeiten und entstehen diese Filterblasen und Echokammern. Und das führt eigentlich unweigerlich zur Polarisierung und auch zur Fragmentierung unserer Gesellschaft. Und ja, das halte ich auch für sehr gefährlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und hier ist es ja dann auch irgendwie so, dass die Falschheit der Nachricht irgendwie eine besonders starke Gruppenkohäsion bewirkt.
Oh ja.
Und dann sozusagen, was ich eben angesprochen habe mit dem Backfire-Effekt, ein Gegenargument greift unmittelbar dann... Ja, es stellt irgendwie eine direkte Bedrohung für die eigene Identität dann plötzlich dar. Es greift
auch deine ganze Gruppe an.
Auch deine Gruppe und damit dich selbst und damit deine Identität. Und wer möchte sich schon in seiner eigenen Identität angegriffen fühlen? Genau, und deswegen ist eigentlich die Frage, die wir jetzt stellen müssen, was können wir dagegen tun?
Das ist ein guter Punkt.
Weil wenn man dem nicht mit Fakten begegnen kann, wie sonst? Wie damit umgehen?
Es ist halt ganz schwierig, wenn man nicht mit Fakten ankommen kann und sie irgendwie überzeugen kann, dass die Meinung oder die Ideen falsch sind.
Mhm.
Man darf sie aber dann auch wiederum nicht isolieren, weil sonst sind sie noch
wird's
mehr
in ja dieser Filterblase. Genau, dann wird es nur noch schlimmer, diese Polarisierung und Fragmentierung. Ich finde das auch total schwer. Und ich glaube, ich würde dem auch immer weiter mit Fakten begegnen.
Ja.
Ich glaube, anders geht es nicht. Und ihn vielleicht, wenn es nicht schon zu spät ist, auch die Hilfsmittel an die Hand geben,
ja,
mit solchen Falschnachrichten und Fake News und Propaganda und Verschwörungstheorien umgehen zu können.
Hm.
Und da können wir natürlich in der Schule ansetzen.
Genau.
Und wo es noch nicht zu spät ist,
möglicherweise.
hoffentlich, genau.
Genau, also da ist auf jeden Fall wieder diese Informationskompetenz ganz, ganz groß geschrieben. Man muss ja einerseits erstmal schauen, kann man dieser Quelle vertrauen? Also, dass man auch andere Quellen so gegencheckt. Also, das wäre halt beispielsweise ja, die
sich,
erste.
Sich vielseitig informieren, nicht ja, nur aus einer Quelle. Den Tipp haben wir ja schon in der Folge zu den Filterblasen genannt.
Und was vielleicht noch ganz interessant ist, viele Schüler und Schülerinnen, also vor allem junge Menschen, gucken halt nicht auf die Quellen, sondern eher, wie viel Bild ist da oder wie detailreich sind Texte. Also, dass man da auch schaut, ja, nicht einfach nur auf die Bilder schauen beispielsweise, sondern dass man guckt, okay, das gibt's zwar, aber stimmt das auch, wenn man nochmal gegencheckt mit den Quellen?
Natürlich, und auch, also man kann ja mit Schülern eigentlich darüber reden, was macht eine gute Quelle aus.
Ja.
Einfach fragen, woher hast du das?
Mhm.
Und was ich auch unfassbar wichtig finde, und das war auch tatsächlich eine Erkenntnis in meiner Examensarbeit, Hetty sagt ja schon, kenne deinen Einfluss.
Mhm.
Also ich selbst als Lehrperson finde, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Und dazu mhm, gehört, dass ich für meine Unterrichtsvorbereitung Informationen nutze, die belegt sind,
ja,
die eine seriöse, aus einer seriösen Quelle stammen und dass ich diese Quelle auch mit angebe.
Ja, genau.
Und also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, das haben wenig Lehrer gemacht.
Ich glaube, bei uns sogar wirklich kaum jemand.
Kaum jemand. Und das ist eigentlich was etwas, was ich sehr wichtig finde, dass man auch als Lehrer seine Quellen für seine Arbeit, was man Schülern beibringt,
ja,
transparent macht, damit die sehen, ah, da informiert sich mein Lehrer.
Mhm. Also dass man auf gut Deutsch schaut, von wem stammt die Quelle. Also dass man jetzt nicht beispielsweise, wenn man es wirklich weiß, ist es ein Verschwörungstheoretiker, dass man nicht denkt, oh, okay, die Quelle ist von dem, die ist super.
Mhm.
Also, dass man auch wirklich hinterfragt, wer ist denn die Person, dass man genau gegencheckt, dass man Quellen auch angibt, damit man da auch selber nachlesen kann, das ist auch ganz mhm, wichtig. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist fürs Social Media, dass man vielleicht auch nicht alles weiterleitet, beziehungsweise weitergeleitete Quellen auch nochmal nachprüft. Also mhm, nur weil es meine beste Freundin mir geschickt hat, ist es nicht automatisch wahr.
Ja,
beispielsweise. Nicht. Genau, das.
Nur weil es auf meiner For You-Page kommt oder auf meiner Timeline oder ja, wie das alles heißt, muss das nicht wahr sein. Vielleicht sollte man allgemein Inhalten, die man auf Social Media,
mhm,
denen man auf Social Media begegnet, nicht gleich von Anfang an von wahrer Münze, für wahre ja, Münze halten. Oder vielleicht gucken, von wem stammt das. Mittlerweile haben ja auch die großen Massenmedien meist einen Social-Media-Kanal ja, oder die Angebote von Funk.
Mhm.
Von denen kann man ein hohes Maß an Objektivität und faktischer Korrektheit erwarten, weil sie einfach im öffentlichen Auftrag geschaffen wurden.
Aber was man halt wirklich bei jeder Quelle sagen muss, man muss natürlich auch kritisch selber hinterfragen, weil es gibt beispielsweise auch einige Funk-Projekte oder Videos, wo ein paar Fakten verdreht werden oder die selber nicht genug Quellen
oder die,
angeben.
Die konnotiert sind auch, also
ja,
beziehungsweise ja, ist konnotiert das richtige Begriff, das richtige Wort?
Konnotiert, nein.
Die einseitig sind, das
ja,
möchte ich gar nicht abstreiten, natürlich. Aber hier eigentlich auch schöne Überleitung, sind wir bei den 4K-Kompetenzen.
Mhm.
Kritisches Denken ist eine wichtige Kompetenz im 21. Jahrhundert, die wir mit den Möglichkeiten des Web 2.0 eigentlich mehr denn je brauchen.
Brauchen die eigentlich permanent.
Genau, und wer wissen möchte, was sich hinter den 4K versteckt, kann natürlich sehr gerne in die Folge zu den Kompetenzen in der digitalen Welt hineinhören. Da erfahrt ihr mehr davon. Und das ist doch eigentlich auch ein schöner Abschluss
ja,
für die Folge.
Finde ich auch. Dann bedanken wir uns vielmals, dass ihr jetzt wieder zugehört habt. Und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.